Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet.
Im Internet
unter www.citychurch.de.
Ich lese das vierte Kapitel aus dem Brief des Apostel Paulus an die Kolosser nach der neuen Genfer Übersetzung. Ihr Herren, geht gerecht mit euren Sklaven um und behandelt sie fair. Denkt daran, dass auch ihr einen Herrn habt und dieser Herr ist im Himmel. Betet mit aller Ausdauer, voll Dankbarkeit gegenüber Gott und ohne in eurer Wachsamkeit nachzulassen. Tretet auch für uns ein, wenn ihr betet. Bittet Gott, uns eine Tür für seine Botschaft zu öffnen. Dann können wir das Geheimnis weitergeben, das Christus uns enthüllt hat und für das ich im Gefängnis bin. Betet, dass ich meinen Auftrag erfüllen und dieses Geheimnis klar und verständlich verkünden kann. Verhaltet euch klug im Umgang mit denen, die nicht zur Gemeinde gehören. Wenn sich euch eine Gelegenheit bietet, euren Glauben zu bezeugen, dann macht davon Gebrauch. Eure Worte sollen freundlich und mit dem Salz der Weisheit gewürzt sein. Dann werdet ihr es auch verstehen, jedem, der mit euch redet, eine angemessene Antwort zu geben. Über meine persönliche Situation wird euch Tychikus, unser geliebter Bruder und mein treuer Helfer und Mitarbeiter im Dienst für den Herrn, ausführlich informieren. Wenn ich ihn zu euch schicke, dann genau aus diesem Grund. Ihr sollt erfahren, wie es um uns steht und sollt durch seinen Besuch gestärkt und ermutigt werden. Zusammen mit ihm wird Onesimus reisen, unser treuer und geliebter Bruder, der ja aus Kolosse kommt und somit einer von euch ist. Die beiden werden euch alles mitteilen, was es von hier zu berichten gibt. Aristarch, mein Mitgefangener, und Markus, der Vetter von Barnabas, lassen euch grüßen. Was Markus betrifft, habt ihr ja bereits Anweisungen erhalten. Wenn er zu euch kommt, heißt ihn herzlich willkommen. Ebenfalls grüßen lässt euch Jesus, der auch Justus genannt wird. Vom jüdischen Volk sind diese drei die einzigen, die mit mir für das Reich Gottes arbeiten. Sie sind mir ein großer Trost geworden. Weiter lässt euch Epaphras grüßen, der ebenfalls einer von euch ist. Dieser Diener von Jesus Christus tritt als unermüdlicher Kämpfer für euch ein, indem er darum betet, dass ihr euch als geistlich reife Menschen bewährt, deren ganzes Leben mit Gottes Willen übereinstimmt. Ich weiß, wie viel Mühe Epaphras für euch und für die Gläubigen in Laodicea und Hierapolis auf sich nimmt. Ich kann es bezeugen. Auch Lukas, der geliebte Arzt, lässt euch grüßen, ebenso Demas. Grüßt die Geschwister in Laodicea, besonders Nympha und die Gemeinde, die in ihrem Haus zusammenkommt. Wenn dieser Brief bei euch vorgelesen worden ist, dann sorgt dafür, dass er auch in der Gemeinde von Laodicea vorgelesen wird. Und umgekehrt sollt ihr den Brief, den ich nach Laodicea geschickt habe, auch bei euch vorlesen. Archippus sollt ihr Folgendes ausrichten. Vernachlässige den Auftrag nicht, den du als ein Diener des Herrn erhalten hast, sondern führe ihn vollständig aus. Und hier noch mein persönlicher Gruß. Ich, Paulus, schreibe ihn mit eigener Hand. Denkt an mich und meine Fesseln. Die Gnade sei mit euch.
So, das waren einige Namen. Ich predige heute über jeden einzigsten Namen und stelle euch alle diese Leute vor. Wann willst? Ich bin jetzt der vierte in der Reihe von dem Kolosserbrief, damit auch der letzte. Christoph hatte angefangen und dann Thorsten hatte letzte Woche gepredigt. Ich war selber nicht da, ich war in Italien beim Mountainbiken und habe mir die Predigten online angehört. Hat sehr viel Spaß gemacht auch. Genau, es ging so die letzten Male um den großen Christus als erstes. Es ging um den Christus, in dem alles vereint ist. Und es ging letztendlich dann letzte Woche danach, dass wir Jesus nachfolgen, dass wir in seine Fußstapfen treten. Und heute ist das Thema 1:1, das heißt Christus weitergeben. Nachdem wir den großen Christus erkannt haben und ihm nachgefolgt sind, geben wir ihn jetzt weiter an die Leute, die ihn noch nicht kennen. Nun, das wird oft schnell einfach als Mission und Evangelisation bezeichnet und damit abgetan, weil wenn man in die Kirchengeschichte schaut, ist da viel Schlimmes passiert. Und so ist das ein schwieriges Thema oft für Leute, wenn man sagt, wir reden heute mal über Evangelisation oder Mission. Weil viele sagen, das ist kein Thema für mich, da ist zu viel falsch gelaufen. Oder das ist doch das, wo man anderen Leuten den Glaube aufzwängt und ihnen erklärt, dass sie falsch liegen und man selbst liegt richtig. Und da kommen oft so gewisse Fragen auf in dem Thema, wo man schnell ablehnend reagiert. Deswegen probiere ich heute mal dieses unbequeme Thema irgendwo anzugehen und runterzubrechen. Ich fange mal mit so einem Überblick an. Gott schreibt Geschichte von Ewigkeit, Vergangenheit bis Ewigkeit, Zukunft. Und er schreibt diese Geschichte und er entscheidet sich, Leute in diese Geschichte mit einzubeziehen. Und immer wieder erscheint er Leuten und sagt, ich bin Gott, folge mir nach. Und schließlich kommt er als Jesus selber in die Geschichte rein und er lebt in seiner eigenen Geschichte, um mit den Menschen wieder eine Beziehung aufzubauen. Und es ist gewissermaßen so, am Anfang hat uns Gott, ich habe einen Spiegel dabei, gewissermaßen hat uns Gott am Anfang in seinem Spiegelbild geschaffen. Geil, ich kann nicht blenden. Gott hat uns in seinem Spiegelbild am Anfang geschaffen. Und er hat gesagt, Mensch, du bist wie ich. Ich habe dich geschaffen wie ich. Du siehst mir ähnlich. Aber als Sünde in die Welt kommt, ist das Spiegelbild zerbrochen. Das ist der Spiegel von meinem Mitbewohner, deswegen zerbreche ich den nicht. Aber der Spiegel ist zerbrochen. Wir sind nicht mehr genau wie Gott. Wir sind anders. Das Spiegelbild ist verzerrt oder kaputt. Und was Jesus macht, ist, er heilt uns wieder. Er macht das Spiegelbild wieder ganz und wir können Gott wieder reflektieren. Und wenn wir Gott zu ihm zurückreflektieren, dann heißt es Lobpreis. Und darum geht's heute nicht, da habe ich keine Zeit drüber zu reden. Wenn wir Gott untereinander reflektieren, wenn ich dir Jesus reflektiere und du reflektierst mir Jesus zurück, dann heißt es Gemeinde oder Kirche. Und wenn wir Gott einer Welt, die zuschaut, reflektieren, dann ist das Mission oder Evangelisation. Wenn wir Gott wieder ähnlich sind, wenn unser Spiegelbild wieder hergestellt ist und Leute, die uns anschauen, sehen Jesus in uns oder sehen Gott wieder in uns, dann ist das Mission und Evangelisation. Und darum geht's heute. 1:1, Jesus weitergeben. Also der Spiegel, ich blende nochmal. Okay. Ich lese nochmal ganz kurz die wichtigsten Verse aus dem Kapitel vor. Es soll nämlich nur um die ersten 5 gehen. Da steht, betet mit aller Ausdauer, voll Dankbarkeit gegenüber Gott und ohne in eurer Wachsamkeit nachzulassen. Tretet auch für uns ein, wenn ihr betet. Bittet Gott für uns eine Tür, für seine Botschaft zu öffnen. Dann können wir das Geheimnis weitergeben, das Christus uns enthüllt hat und für das ich im Gefängnis bin. Betet, dass ich meinen Auftrag erfüllen und dieses Geheimnis klar und verständlich verkünden kann. Und dann geht's weiter. Verhaltet euch klug im Umgang mit denen, die nicht zur Gemeinde gehören. Wenn sich euch eine Gelegenheit bietet, euren Glauben zu bezeugen, dann macht davon Gebrauch. Eure Worte sollen immer freundlich und mit dem Salz, manche Versionen sagen der Weisheit, gewürzt sein. Dann werdet ihr es auch verstehen, jedem, der mit euch redet, eine angemessene Antwort zu geben. Und ich habe den Text immer wieder gelesen und drüber gebetet und nachgedacht und so probiert rauszufinden, was so das Wichtige, was das Essentielle ist, was ich euch heute erzählen kann. Und mir sind drei Punkte aufgefallen, die meiner Meinung nach so die großen Oberpunkte sind. Und das ist Gebet natürlich das erste Mal. Paulus sagt immer wieder, betet für dies, für jenes. Also will ich über Gebet reden. Dann geht's um Vorbereitung. Seid bereit, jedem eine angemessene Antwort zu geben. Also möchte ich drüber reden, wie bereiten wir uns darauf vor? Und dann sehe ich Action einfach noch als letzten Punkt. Also man geht wirklich, man redet mit Leuten, man tritt ihnen gegenüber. Und diese drei Punkte möchte ich gewissermaßen ausformulieren. Warum fängt Paulus mit Gebet an? Ich denke, Gebet, das ist die Beziehung zu Gott. Das ist das Fundament für alles. Und im Gebet lernen wir Gott kennen. Und nur wenn wir Gott kennen, dann können wir auch Gott reflektieren für eine Welt, die draußen zuschaut. Also wir können nur Gott im Spiegel widerspiegeln, wenn wir auch wissen, wer er ist und wie er ist überhaupt. Und Ich habe mir so ein bisschen probiert, mich umzuschauen, wenn Leute beten, so ein bisschen zuzuhören und aufzuschreiben, was es so für Arten gibt, wie Leute beten. Und ich habe so ein bisschen so eine Gegenüberstellung, wie es oft missverständlich passiert und dann so, wie Paulus vorschlägt, dass wir beten können. Und ich denke, manche beten so ein bisschen zu so einer spirituellen Macht, so à la Oprah Winfrey. So. Da ist irgendeine Macht und die Macht tut mir gut und zu der bete ich. Für manche ist ein Gebet kein Dialog, sondern ein Monolog. So ein bisschen wie Topfschlagen. Man rennt so rum und probiert Gott zu finden und redet vor sich hin und man hofft einfach den richtigen Satz zu treffen, damit Gott dann antwortet und das macht. Und oder so ein bisschen Gebetswürfel. Was sage ich heute Gott? Danke fürs Essen. So, das ist genau so ein Monolog, kein Dialog. Da kommt nicht viel zurück. Dann gibt es die Pragmatiker unter den Betern. Das sind oft Männer wahrscheinlich eher. Das ist so, ich will es einfach reparieren. Ich will es einfach machen. Sag einfach, was das Problem ist und ich mach's. Warum beten? Gott weiß eh, was wir brauchen. Gott weiß eh, was los ist. Warum Worte verlieren? So, lass uns einfach was machen. Das sind die Pragmatiker. Dann gibt's die Theologen. Das sind die schauen Gott an. Betrachten ihn, lesen Bücher über ihn. Aber sie reden nie mit ihm. Das sind sozusagen im übertragenen Sinn die Facebook-Stalker von Gott. Die sind auf Gottes Facebook-Seite und schauen seine Fotos an und sie lesen die Kommentare auf der Wand und sie schauen sich, was er so für Interessen hat und so. Und das ist so ein bisschen die Creeper. Aber sie machen nie ihren Chat an, um mal mit Gott zu chatten. Das sind die Theologen oft, nicht alle. Und dann gibt es so das Weihnachtsmannbild, so der gute Gott. Ich sag einfach was und er macht's. So, kennt ihr das? In Mexiko gibt es diese Piñatas, das sind so Gipsfiguren, die hängt man auf und dann muss man die zerschlagen und dann kommen so die Süßigkeiten rausgefallen. Ich glaube, so ein Bild haben auch viele von Gott, so ein Piñatas so, und dann kommt das Gute rausgefallen. Und Paulus malt ein anderes Bild für die Kolosse. Er sagt als erstes natürlich, er sagt, wir beten zu Gott, Christus, er erwähnt Christus in dem Text. Er sagt, es ist eben nicht wie bei Oprah Winfrey, es ist keine unpersönliche spirituelle Macht oder ein Gefühl oder das Universum oder irgendein Baum oder irgendwelche Leute, sondern es ist genau ein Mann und ein Gott und es ist Jesus Christus. Und es ist wichtig, dass wir wissen, wir beten keine unpersönliche Macht an, sondern eine echte Person. Wenn du denkst, dass du eine Macht anbetest, dass eine Macht dein Gott ist, dann reflektierst du auch was Falsches für die Leute, die dir zuschauen. Paulus sagt weiter, betet mit aller Dankbarkeit, voller Dankbarkeit. Das ist auch so wieder dieses Thema, weißt du, was Gott für dich getan hat? Schätzen wir das noch, was Jesus für uns gemacht hat am Kreuz? Es ist oft so ausgelutscht, wir haben es so oft gehört. Aber schätzen wir das noch? Sind wir noch dankbar? Und wenn wir so einen Fokus haben, dankbar zu sein, dann schaffen wir es auch eher von uns wegzuschauen im Gebet. Sonst ist alles selbstbezogen. Herr, segne mich und gib mir das und ich bin krank und ich brauche dich. Und mit Dankbarkeit wird das Ganze so ein bisschen leichter und auf Gott ausgerichtet, auf andere Menschen vielleicht auch ausgerichtet. Dann sagt er weiter, betet mit Wachsamkeit und Ausdauer. Wir sind eine Generation, die alles sehr schnell und perfekt am liebsten hat. Und wir sind es nicht mehr gewöhnt, mit Ausdauer für irgendwas zu beten oder zu warten. Und manchmal gibt uns Gott auch nicht alles einfach sofort. Ich hab eine kleine Schwester, ich bin der Älteste von 4 Kindern. Ich habe einen Bruder, der ist 21, eine Schwester, die ist 18 und noch eine Nachzüglerschwester, die ist 12. Und mein Bruder und ich, wir essen immer ziemlich viel und dann stehen so die Schnitzel auf dem Tisch und wir nehmen uns und meine kleine Schwester, die ist halt damit aufgewachsen, dass wir so viel essen und die denkt dann, das ist völlig normal. Und dann, wenn wir 2 Schnitzel gegessen haben und noch ein drittes auf dem Teller tun, dann will sie auch noch ein drittes Schnitzel. Und dann sagt der Papa, Moment, du bist 12 Jahre klein, süß und hübsch und wenn du noch ein Schnitzel isst, dann wirst du... Ja, das ist halt nicht so gesund. Und manchmal ist Gott auch so, wir wollen was, wir sagen, Herr, gib's uns doch. Und er sagt, es ist nicht gesund für dich. Warte einfach noch ein bisschen oder ich habe was anderes für dich. Also haben wir so eine Ausdauer, können wir warten auch manchmal. Er betet weiter, sagt, betet dafür, dass ich dieses Geheimnis klar offenbaren kann, dass ich das klar weitergeben kann. Es ist kein Geheimnis mit Christus. Manche Manche christlichen Strömungen probieren das so ein bisschen mystisch zu machen und geheimnisvoll. Es ist nichts Geheimnisvolles. In der Bibel steht alles drin, was wir wissen müssen. In Jesus ist alles offenbar, was wir brauchen in Gott. Da ist nichts Mystisches mehr. Und dann sagt er noch, betet für die Vollzeitmitarbeiter. Für Leute wie ein Christoph oder Missionare, die irgendwo im Ausland sind. Auch wieder einfach diesen Fokus von sich weg zu haben für andere Leute. Okay, das ist so ein bisschen dieses Gebet, die Beziehung mit Gott, Gott kennenlernen im Gebet, Gott begegnen im Gebet. Und nach dieser Beziehung zu Gott, nach dieser vertikalen Beziehung kommt, denke ich, die horizontale Beziehung und erstmal zu sich selber. Das sehe ich in der Vorbereitung, der nächste Punkt. Und es ist gewissermaßen so ein bisschen wie die Zutaten ansammeln. Jesus eins zu eins weiterzugeben, ist vielleicht ein Stück weit wie ein Gericht zu kochen und es den Leuten zu geben und zu sagen, hier, ich hab was für dich, was gut ist. Aber um dieses Gericht zu kochen, brauche ich gewisse Zutaten und ich muss vorbereitet sein. Und da stellen sich für mich gewisse Fragen, die auch da angesprochen werden. Das erste ist, wer bin ich? Identität, wer bin ich? Nur wenn ich weiß, wer ich bin, dann kann ich auch anderen Leuten gegenübertreten und überzeugend wirken. Leute merken das, wenn wir nicht authentisch sind, wenn wir eine Show aufziehen, wenn wir irgendwelche religiösen Freaks sind, die nichts dahinter haben. Also wer bin ich? Das ist eine einfache Frage erstmal, aber eigentlich eine der schwierigsten. Mir hat das mal jemand gesagt, David, wer bist du? Habe ich gesagt, naja, ich bin der David Reismann. Hat er gesagt, nee, das ist dein Name, wer bist du? Habe ich gesagt, ja, bin 1,78, 22 Jahre. Sagt er, nee, das ist irgendwie, wie du aussiehst und so. Sag ich, okay, ich bin ein Student in Würzburg. Sagt er, nee, das ist, was du machst, wer bist du? Habe ich gesagt, ich bin ein Kind Gottes. Sagt er, ich auch, wer bist du? Habe ich gesagt, ich bin ein Deutscher. Hat er gesagt, nee, es gibt 82 Millionen Deutsche, wer bist du? Und so ging das und ich habe alles Mögliche herangezogen und hat das alles entkräftigt. Hat gesagt, das bin ich auch, das sind andere auch und wer bist du? Und ich kann dir jetzt dann nicht eine Antwort für dich geben, aber ich finde es eine gute Frage, sich da mal Gedanken drüber zu machen. Wer bin ich überhaupt? Nach wer bin ich geht es darum, warum bin ich? Warum bin ich? Die Frage nach dem Sinn des Lebens, nach dem Ziel. In Epheser 1 steht, Gott hat uns für Adoption geschaffen. Da steht, von allem Anfang hat er uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Söhne und Töchter zu werden. Das war sein Plan, so hat er es beschlossen. War Gott einsam, als er uns geschaffen hat? Manchmal hört man Lehren in Gemeinden, wo Leute sagen, Gott hat uns geschaffen, damit wir ihm dienen, um seine Diener zu sein. Aber wenn man Gott und allmächtig ist, dann braucht man nicht unbedingt Diener, die einem alles nachtragen. Gott kommt alleine zurecht. Manche denken, Gott hat uns als Berater erschaffen. Kennt ihr das, wenn man betet und man erklärt Gott Sachen? So, Herr, du weißt du, heute der Tag, der war so schlimm, weißt du, und dann ist das passiert und dann kam die Person und verstehst du, das ging mir einfach schlecht heute. Und wir erklären so die Sachen und Gott sagt, ja, ich weiß. Und er wartet geduldig, bis wir fertig sind. Aber er braucht keine Ratschläge, er braucht keinen Rat, wie er Sachen zu machen hat. Manche denken, Gott hat uns geschaffen, damit wir Lobpreis machen, damit wir ihn anbeten. Und ich habe die Vermutung, dass Lobpreisleiter das entwickelt haben, diese Lehre, die Martina. Gott hat uns erschaffen, damit wir ihn anbeten. Aber auch das hat er nicht gemacht. Was wäre das für ein Gott, der sagt, oh, ich schaffe mir Menschen, die gut über mich reden, die mich anbeten, das gefällt mir. Das finde ich gut. Das wäre kein sympathischer Gott, der uns erschafft, damit wir ihn anbeten. Eben, Epheser sagt, Gott hat uns geschaffen zur Adoption. Und ich denke, Gott hat uns geschaffen aus reiner Großzügigkeit, einfach um zu teilen, was er hat. Er hat gesagt, lass uns Menschen machen, in unserem Ebenbild, die uns gleich sind. Und da ist nichts, was Gott von uns will. Er hat uns nicht geschaffen, um irgendwas zu bekommen von uns, sondern um uns zu geben, um uns alles zu geben, was er hat, um mit uns zu teilen. Also, warum bin ich? Dann die Frage, wo bin ich? Wo bin ich? Und das ist für mich die Frage nach der Kultur, die Kultur kennen. In Johannes 17 betet Jesus das längste Gebet, was in der Bibel irgendwo festgehalten ist. Und er betet, dass wir als Christen Missionare sind. Er sagt, Vater, wie du mich in die Welt gesendet hast, so sende ich sie in die Welt. Und dann betet er weiter und er betet, dass wir weder Fundamentalisten sind, noch Liberale. Und er betet, Vater, ich bete, dass du sie nicht aus der Welt nimmst. Und seht ihr, das sind die Fundamentalisten. Das sind die, die sich ein Haus auf dem Land kaufen, in Stacheldrahtzaun außenrum bauen, Bücher über die Entrückung lesen, die Pistole laden, Konservendosen kaufen und sich völlig aus der Welt zurückziehen, einen Fernseher ausmachen, keinen MP3-Player mehr hören und sagen, das ist die Welt, damit will ich nichts zu tun haben. Das sind die Fundamentalisten. Und Jesus sagt, nimm sie nicht aus der Welt. Und dann betet er weiter und er sagt, sondern beschütze sie von der Welt, vor der Welt. Und das sind die Liberalen, die sich völlig der Welt anpassen, die alles übernehmen, die kein Interesse mehr haben, ein heiliges Leben zu leben. Wo Gott nicht mehr über allem steht, wo gesunde Doktrin in Frage gestellt wird. Ist Gott wirklich, ist Jesus wirklich Gott? Gibt's wirklich die Hölle? Sind Menschen Sünder? Und man fängt an, so Sachen in Frage zu stellen. So ein bisschen wie die Schlange in Genesis 3. Hat Gott wirklich gesagt? Ist es wirklich wichtig, dass wir an die Jungfrauengeburt glauben? Ist es wirklich wichtig, dass wir Sünde in Gemeinden erwähnen? Oder ist es was Unbequemes? Und man fängt an, liberal zu werden. Also wo bin ich? Die Kultur kennen, nicht aus der Kultur rausgehen, aber auch nicht einfach alles übernehmen. Und das Letzte ist noch die Frage, wie bin ich? Was ist deine Theologie? Ich denke, jeder hat eine Theologie, jeder hat eine Sicht über Jesus, jeder hat eine Sicht über die Bibel. Jeder hat da eine Meinung drüber. Das ist deine Theologie. Was hast du für eine Theologie? Von wem lässt du dich beeinflussen? Welche Bücher liest du? Welche Predigten hörst du an? Sind es Leute, die Jesus lieb haben, die Bibel lieb haben? Oder sind es Leute, die alles in Frage stellen? Bereite dich einfach vor, die Bibel zu kennen und dann Leuten gegenüberzutreten und Gott zu reflektieren, wie er wirklich ist. Und das machen wir ständig. Wir reflektieren ständig was. Wir haben eine Persönlichkeit. Wir sind ständig jemand, der nach außen irgendwas preisgibt. Und was ist das bei dir? Ich möchte gerne ein Gedicht vorlesen von Steve Turner. Creed heißt es auf Englisch. Ich habe es auf Deutsch übersetzt. Und ich finde, dass er mit einem sehr schönen ironischen Unterton dieses liberale, aber manchmal auch fundamentale kritisiert. Jesus. Wir glauben an Marx, Freud und Darwin. Wir glauben, dass alles okay ist, solange du dabei niemandem eine Verletzung zufügst, nach deiner besten Definition für Verletzung und nach deinem besten Wissen. Wir glauben an Sex vor, während und nach der Ehe. Wir glauben, dass Sünde heilbar ist. Wir glauben, dass Ehebruch Spaß macht. Wir glauben, dass Sodomie okay ist. Wir glauben, dass Tabus tabu sind. Wir glauben, dass alles immer besser wird, ungeachtet der Beweise für das Gegenteil. Beweise müssen untersucht werden. Man kann alles beweisen mit Beweisen. Wir glauben, dass irgendetwas Wahres ist in Horoskopen, UFOs und verbogenen Löffeln. Jesus war ein guter Mann, genau wie Buddha, Mohammed und wir selbst. Er war ein guter Morallehrer, obwohl wir glauben, dass seine gute Moral schlecht war. Wir glauben, dass alle Religionen im Prinzip dasselbe sind, zumindest die, über die wir gelesen haben, dass sie es sind. Sie glauben doch alle an Liebe und Güte. Sie unterscheiden sich nur in Themen wie Schöpfung, Sünde, Himmel, Hölle, Gott und Erlösung. Wir glauben, dass nach dem Tod das Nichts kommt, denn wenn du die Toten fragst, was passiert, dann sagen sie nichts. Wenn der Tod nicht das Ende ist, wenn die Toten gelogen haben, dann müssen alle in den Himmel kommen. Außer vielleicht Hitler, Stalin und Genghis Khan. Wir glauben an Herren und Sklaven. Was selektiert ist, ist Durchschnitt. Was Durchschnitt ist, ist normal. Und was normal ist, ist gut. Wir glauben an die totale Abrüstung. Wir glauben, dass eine direkte Beziehung zwischen Krieg und Blutvergießen besteht. Die Amerikaner sollten aus ihren Waffen Traktoren machen und die Russen würden es ihnen sicher gleich tun. Wir glauben, dass die Menschheit essentiell gut ist. Es ist nur ihr Verhalten, das sie im Stich lässt. Das ist der Fehler der Gesellschaft. Die Gesellschaft ist der Fehler von Bedingungen. Die Bedingungen sind der Fehler der Gesellschaft. Wir glauben, dass jeder Mensch die Wahrheit finden muss, die für ihn richtig ist. Die Realität wird sich dementsprechend anpassen. Das Universum wird sich neu anordnen, die Geschichte sich verändern. Wir glauben, dass es keine absolute Wahrheit gibt, ausgenommen der Wahrheit, dass es keine absolute Wahrheit gibt. Wir glauben an die Ablehnung von bekennendem Glaube und Überzeugungen. Wo ich das erste Mal gelesen habe, habe ich mir gedacht, krass, mit so einem Humor und Ironie trotzdem sowas Schwerwiegendes anzusprechen. Ich find's genial, wie er das geschrieben hat. Und genau darin sagt er, dass eben dieses, jeder kann doch machen, was er will. Dieses Naive. Und das Fundamentalistische aber auch wieder. Und das Liberale. Und einfach diesen Fokus zu haben. Wer bin ich? Wo bin ich? Warum bin ich? Kenne ich Gott? Weiß ich, wer ich bin? Nur dann kann ich der Welt die Wahrheit reflektieren. Und schließlich kommt der letzte Punkt, Action. Das ist dann, wo man wirklich geht, wo man wirklich was macht. Also man hat die Beziehung zu Gott gepflegt, man hat sich um sich gekümmert und jetzt geht's zu den Menschen nach draußen. Und da möchte ich kurz wieder ein paar Missverständnisse ansprechen, weil ich glaube, dass da oft so eine Unsicherheit herrscht. Wie gebe ich Jesus weiter? Wie kann ich das eins zu eins leben? Wie kann ich Jesus wirklich reflektieren? Das erste ist aufzwingen. Als Christen zwingen wir niemals unseren Glauben auf. Es geht niemals darum, dass wir irgendjemand mit dem Hammer von irgendwas überzeugen. Und da ist in der Geschichte des Christentums zugegebenermaßen unglaublich viel kaputt gemacht worden und viel Schlechtes zugefügt worden. Und um nochmal das mit den Zutaten zu nehmen, wir kochen das Gericht, wir holen alle Zutaten ran und wir kochen das Gericht und dann setzen wir es den Leuten vor und sagen, hier, das ist was Gutes, ein gutes Essen, probier es einfach. Aber ob es die Leute probieren oder nicht, das ist ihre Wahl. Und wir sammeln eben an, wie wir das Evangelium präsentieren, was da reingehört. Und wir geben das den Leuten, aber ob sie es glauben wollen oder nicht, das ist ihre freie Entscheidung. Christentum hat nichts mit Aufzwingen zu tun. Dann die persönliche Meinung ist oft nicht genug. Es ist beliebt in der postmodernen Ära, wo jeder glauben kann, was er will, dass wir einfach eine persönliche Meinung bringen. Aber Meinungen sind immer leichter zu schlucken als Fakten. Wenn du von dem persönlichen Zeugnis übergehst zu den Fakten des Evangeliums, dann werden die Leute schnell abwehrend reagieren. Dann soziales und politisches Engagement sehen viele Leute als Mission oder Evangelisation. Dann spricht nichts dagegen, bei der Freiwilligen Feuerwehr zu sein oder Vegetarier oder im Tierschutzverein oder sowas, ist alles gut, ist super. Nur weil man politisch aktiv ist, ist man noch nicht jemand, der automatisch Jesus reflektiert in dem Sinne. Wenn du dich engagierst, dann mach den Leuten auch klar, warum. Was ist deine Motivation dahinter? Denn dadurch können sie dann wieder die Verbindung herstellen. Evangelisation ist auch nicht Apologetik, das heißt das Christentum gegen Fragen und Meinungen zu verteidigen. Es gibt manche Christen, die sehr defensiv sind, die immer sich rechtfertigen und verteidigen. Und ich denke, Leute merken das, wenn man mit ihnen redet, ob man in der Defensive ist. Und dann der letzte Punkt ist, und das ist mir besonders wichtig, es geht nicht darum, dass wir Leute zur Religion bekehren. Das Christentum ist meiner Meinung nach in der Essenz keine Religion, sondern eine Beziehung zu Gott. Sie überall geht es darum, irgendwas zu machen. Im Islam, du musst 5-mal am Tag beten und du musst nach Mekka reisen und du musst dies und jenes tun. Im Buddhismus musst du irgendwelche guten Taten tun, du musst im Hinduismus probieren, mit dem Nichts eins zu werden, du musst überall was machen. Und das Christentum ist das Einzigste, wo Jesus kommt und sagt, ich habe alles für dich gemacht. Ich bin für dich am Kreuz gestorben. Ich habe ein perfektes Leben vorgelebt. Ich habe dich erlöst. Ich habe alles vorbereitet. Du musst nichts machen. Und Jesus ruft Sünder auf, von Sünde umzukehren. Und er ruft religiöse Leute auf, von Religion umzukehren. Und das ist in unserer Kultur ein wichtiges Thema, weil wir mit Kirchen aufwachsen. Weil wir aufwachsen und ständig irgendwo mit dem Christentum konfrontiert sind. Und überall, wo wir hinschauen, sind Kirchen. Und überall sind Leute, die sich Christen nennen. Und dann sehen wir das und wir sehen aber, wie die Leute leben und wir sehen Heuchlerei eigentlich bloß. Und deswegen kehren sich viele Leute von der Kirche ab und sagen, wir wollen damit nichts mehr zu tun haben. Sie reden von der Liebe Gottes und dann gibt's Missbrauchsskandale. Die Leute haben die Schnauze voll. Und das ist Religion. Und es ist wichtig zu betonen, wir wollen nicht als Christen, dass Leute religiös werden, dass sie irgendwelche Regeln einhalten. Sondern wir wollen, dass sie in die Beziehung mit Jesus kommen, in die erfahrbare Beziehung, in die reelle Beziehung. Und Evangelisation ist, einfach mit Nichtchristen reden. Total simpel, einfach mit Leuten reden. Ich habe vergangenen Monat in der Papierfabrik gearbeitet und habe da einen Monat lang in so einer riesigen Halle, da läuft oft der Papierstoff aus und dann steht der zum Teil Zentimeter oder Meter hoch im Keller und dann geht man da runter, hat so große Feuerwehrschläuche und muss das alles wieder in so einen Kanal reinspritzen und so. Ich war da einmal im Keller bei so einem Reaktor und da darf man nur eine Stunde arbeiten und musste eine halbe Stunde Pause machen, weil giftige Gase sind. Und immer in der halben Stunde, die ich hatte, habe ich mit einem Mann geredet, der dort eben mein Vorgesetzter war, und wir sind so ins Gespräch gekommen und er meinte, er hält es nicht mehr aus in der Firma. Er hasst es, jeden Morgen da reingehen, die Leute reden nur schlecht, jeder ist schlecht drauf und er hat einfach keinen Bock mehr. Und er hat gesagt, ich habe einen Freund, der wohnt in Los Angeles, und sein Plan war es, zu diesem Freund nach Los Angeles zu fliegen. Und er hat ihm erzählt, dieser Freund in Los Angeles arbeitet in der Pornografieindustrie und macht Pornofilme. Und sein Ziel war es, als Kameramann mit diesem Typ in der Pornoindustrie zu arbeiten. Und ich habe ihm erzählt, dass ich habe letztes Jahr in L.A. gewohnt, ein ganzes Jahr lang, und habe dort eine Bibelschule gemacht. Ich habe gesagt, okay, du gehst nach L.A., um in der Pornografieindustrie zu arbeiten. Ich war dort und habe eine Bibelschule gemacht. Darf ich dir von Jesus erzählen? Und wir sind in ein klasse Gespräch gekommen über Jesus. Und ich habe gesagt, ich glaube nicht, dass Pornografie oder die Industrie dort, dass das deine Probleme besser macht. Und habe probiert, ihm ein bisschen von Jesus zu erzählen. Und wir haben ein klasse Gespräch gehabt über das Evangelium und er hat gesagt, okay, fang an für mich zu beten. Und er hat mir versprochen, die Bibel zu lesen und so. Und zwar war cool. Also er hat einfach so aus dieser, so diese Giftgase eine Stunde da gearbeitet und dann raus und dann, okay. Und dann haben wir immer eine halbe Stunde Zeit gehabt, zu reden. Das war cool. Immer wenn wir wieder gearbeitet haben da unten, habe ich gebetet für ihn. Und dann kam er raus und dann haben wir weitergeredet. Und ja, einfach verfügbar sein, mit Leuten reden. Dann Beziehungen bauen. Wir bauen nicht Beziehungen mit Nichtchristen, um sie zu bekehren. Das sind keine Zweckbeziehungen, die wir haben. Aber wir können Leute schon wissen lassen, dass wir motiviert sind von der Hoffnung, dass sie Jesus kennenlernen. Wenn sie Jesus nicht kennenlernen wollen, okay, wir brechen die Beziehungen nicht ab. Es geht uns nicht darum, irgendwas zu erreichen. Aber sie sollen wissen, wir sind dadurch motiviert, ihnen alles zu geben, weil wir Jesus kennen. Paulus betet auch und Paulus schreibt in seinem Brief, sagt mit Weisheit, tretet Leuten mit Weisheit gegenüber. Da habe ich gedacht, ich muss an diese Leute denken, die in Fußgängerzonen Traktate verteilen, mit, wo drauf steht, der Weltuntergang kommt morgen, kehrt noch heute um oder irgend sowas. Und das ist keine Weisheit, das ist einfach wieder der Hammer. Er betet weiter, mit Salz diese Message zu geben. Und das ist für mich das Evangelium wieder. Also wenn wir mit Leuten reden, ist es wichtig, das Evangelium reinzubringen, das Salz in die Suppe zu schmeißen. Wenn wir ihnen nur die Suppe geben, dann ist das schon gut und schön, aber wenn das Salz fehlt, dann ist das Ganze irgendwo geschmackslos. Und genau, das sind so meine Punkte. Zum Abschluss noch eine Sache, die ich auch glaube, die sehr wichtig ist. Ich denke, dass umso intellektueller die Person ist, die uns gegenübersteht, umso schlimmer wird es für uns, über Jesus zu reden. Umso schlimmer wird es für uns, Jesus zu reflektieren. Ich war auf den Philippinen und habe da ein bisschen quasi einen Missionseinsatz gemacht. Und es fällt mir leicht, mit den Leuten zu reden, weil die Leute weniger gebildet sind. Sie sind ärmer als ich. Es waren oft Kinder. Und es macht einem nichts aus, hinzugehen und zu sagen, hier, pass auf, Jesus, uns Evangelium zu präsentieren. Und dann, als ich heimgeflogen bin von den Philippinen, bin ich erst nach Frankfurt und dann nach München weitergeflogen. Und ich hatte da so einen Flug verpasst und ich saß dann letztendlich in so einem kleinen Business-Jet von Frankfurt nach München. Es war ein lauter Anzug-Manager um mich rum und alle schwarz angezogen und Zeitung gelesen und sahen absolut intelligent aus, waren sicher alle irgendwelche Börsenmakler. Und ich habe so ganz vorsichtig meine Bibel rausgezogen aus meiner Tasche und mich so hingesetzt und aufgeschlagen und Bibel gelesen. Und ich hab mir gedacht, wie viel Stolz da eigentlich auch in mir ist. Mit den Kindern, die weniger gebildet sind, rede ich ohne Probleme über Jesus. Sobald ich neben dem attraktiven, gebildeten, reichen Herrn im Flugzeug sitze, fällt es mir schwer, meinen Glaube zu bekennen. Und ich glaube, das ist eine Sache, die viele von uns erfahren, dass umso gebildeter der Gegenüber ist, umso schwerer fällt es uns, das Evangelium zu bekennen. Das vielleicht nochmal so als eine Sache, wo man sich an der Nase packen kann. Also mein Fazit, es sind nicht wir, die rumlaufen, um Leute zu bekehren, sondern wir sind die, die Jesus reflektieren. Wir sind die, die das Gericht zubereiten und präsentieren. Aber Jesus ist es dann, der den Leuten auf die Schulter klopft und sagt, hier, ich bin's, magst du mir nachfolgen? Das ist Jesus 1:1 weitergeben. Okay, ich bete zum Abschluss. Jesus, ich möchte danken für diese Kolosser-Reihe, wo wir dich kennenlernen, Jesus, wo wir sehen, du bist der große Gott, der über allem steht. Du bist gigantisch und in dir ist einfach alles erfüllt, was wir wissen müssen. In dir ist alles offenbar, Jesus. Herr, ich möchte dich bitten, dass du uns lehrst, wie wir dich weitergeben können, wie wir dich reflektieren können. Dass du uns zeigst, wo wir vielleicht falsche Ansichten über dich haben. Wo wir falsche Ansichten über uns haben, wo wir andere Leute noch nicht sehen, wie du sie siehst, Herr. Und ich bitte dich, dass du uns die Augen schenkst, die du hast für andere Leute. Und ich bitte dich, dass du uns in Liebe wachsen lässt. Herr, du sagst, Glaube, Liebe und Hoffnung bestehen, aber die Liebe ist das Größte, Herr. Dass wir lernen, Leute zu lieben. Ich danke dir einfach für deine Güte, dass du da an uns arbeitest und uns immer weiterbringst. Amen.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.